Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo zum Kompressor-Spezial und wir tauchen ab in die Unterwasserwelt der Aquarien. Für viele ist das ja sehr faszinierend, für mich erstmal eigentlich ein komisches Thema, interessiert mich nicht so sehr. Ich war als Kind das letzte Mal unterwegs, um einen Goldfisch fürs persische Neujahrsfest zu kaufen. Und dann habe ich aber gelesen, jetzt in der Vorbereitung, dass das Aquarium vor bald 200 Jahren von einer Frau erfunden worden ist. Und wir sprechen über diese Frau, diese französische Naturforscherin, die eigentlich erstmal nur eine Ausbildung als Schneiderin hatte. Und warum sie jetzt mit dafür verantwortlich ist, dass heute viele China-Restaurants, Zahnärzte uns mit Aquarien faszinieren, beruhigen wollen, bombardieren. Also das ist ein bisschen meine These. Darüber sprechen wir im Kompressor-Spezial mit der Kuratorin der aktuellen Berliner Ausstellung Power Cage, Experimentalraum Aquarium, Christina Ertel-Shirley. Und wir sprechen mit Kunsthistorikerin Silke Förschler. Zur Einstimmung tauchen wir erstmal in die Welt eines Aquaristikfachgeschäftes ein. Und Kollegin Pia Rauschenberger hat da einen Schatz gehoben.
Gabriele Bernicke ist die optimale Ansprechpartnerin für Menschen, die mehr darüber erfahren wollen, wie Aquarien eingerichtet werden und warum. Sie ist
die Inhaberin des Suatilla-Platzes in Tempelhof. Und wir haben natürlich auch eine Aquaristikabteilung.
Da stehen wir jetzt gerade, genau. In der Aquaristikabteilung. So. Und was gibt's hier alles?
So, also
ich sehe hier gerade schon eine Schatztruhe.
Genau, weil Filter und das normale Programm hat ja jeder. Und wir haben uns eben spezialisiert auf Sondersachen. Also sprich eben so kleine Hunde, Schatzkisten, kleine Häuser, Taucher, Muscheln. Also ein breites Spektrum, was nicht nur von Kindern gern genommen wird, sondern auch von Erwachsenen, die einen ein bisschen ausgefallenen Geschmack haben eben. Mhm. Die einfach nicht nur normales Aquarium haben wollen.
Schatztruhen, Skelette und Taucher. Das sind die Produkte, die Aquarienbesitzer am liebsten kaufen, erzählt Frau Bernicke. Sie steht im schummrigen Licht ihres Zoofachgeschäfts im Süden von Berlin vor einem Aquarium. In dem schwimmen keine Fische, sondern es ist vollgestopft mit verschiedenen Deko-Utensilien.
Können wir vielleicht mal so eine Schatztruhe angucken, da rausnehmen? Und das ist sehr kompliziert.
Nö.
Also was ist das da zum Beispiel? Ist das auch fürs Aquarium?
Das ist auch fürs Aquarium, das sind Mühlen. Diese ganzen Sachen eben, egal ob Schatztruhen, Taucher, Mühlen oder Schiffe, die haben alle einen Anschluss für einen Durchlüfter. Mhm. Und dieser Durchlüfter steht eben außerhalb und da wird Luft reingepumpt und dann bewegen sich die Elemente eben auch. Mhm. Und wie die Schatztruhen, die gehen auf und zu eben, also das ist eine ganz interessante Sache. Wie gesagt, hier geht dann durch die Luft, dann denkt man, unter Wasser geht nochmal ein Unterwasserfall. Also es ist eine ganz interessante Geschichte. Man muss sich damit mal ein bisschen so auseinandersetzen, man kann sich das sonst auch gar nicht vorstellen.
Dass es so unter Wasser sich
genau,
bewegt.
Genau, genau. Zum Beispiel mal jetzt hier diese Truhe nehmen, da ist wie gesagt hier dieser Anschluss dran und wenn jetzt die Luft reingepumpt wird, dann geht immer dieser Deckel auf.
Ah ja, okay.
Und genauso ist es, dass dann das Fässchen aufgeht oder die Schatztruhe.
Das hat dann auch
bewegen
so ein bisschen
sich.
Was Mysteriöses genau. Irgendwie.
Genau, das ist also wirklich lebendig, in Anführungsstrichen, im Aquarium eben.
Und das sind aber so Sachen, die schon immer gerne gekauft
ja.
wurden.
Das ist also über, ich selber mache das jetzt hier 42 Jahre, das sind Elemente, die immer gefragt sind, ja.
Okay. Und hat sich da irgendwas verändert? Also sehen die Schatztruhen anders aus heutzutage? Oder?
Nee, komischerweise nicht. Das ist also eigentlich in der Ausführung geblieben. Mhm. Da hat sich nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist der Aquarienkies. Früher hatte man immer grauen Kies oder weißen Kies. Der ist heutzutage auch farbig. Da hat man jetzt auch rot, grün.
Viel verändert hat sich in den letzten Jahrzehnten also nicht. Aber eins ist dann doch anders. Frau Bernicke könne keine Fische mehr verkaufen, weil sie die Auflagen nicht einhalten könnte. Statt Tieren dann eben Schatztruhen. Die laufen gut, meint sie, weil sie die Menschen an Urlaube erinnern. Und an ein bisschen Abenteuer.
Genau. Und die andere Geschichte ist dann wieder eben, wenn die Herren, die mögen es dann wieder ein bisschen anders, da gibt es dann so beleuchtete Sachen.
Das kaufen Männer am
liebsten. Ja, da sind Brücken eben und kleine Leuchttürme, die kommen unter Wasser.
Und das hier ist so ein altes Schiff,
genau.
So ein altes Kriegsschiff.
Genau.
Und gibt es dann auch so bestimmte...
Harmloses Fröschlein gibt es auch.
harmlos? Warum harmlos?
Naja, Frosch gehört ja ins Wasser. Also das ist dann schon ein harmloses Element. Eben,
ach so, okay.
Das ist schon fast normal.
Das ist schon fast normal.
Genau.
Was ist denn so das verrückteste Produkt, was Sie verkaufen? Also so als, was Sie am abgefahrensten finden?
Na, ist der Hund eben, ja.
Action Diving Sea Dog heißt ein kleiner Hund, der mit einer Taucherglocke ausgestattet ist.
Ja, dass er atmen kann. Das ist schon ein bisschen crazy, oder das UFO eben nicht.
Pia Rauschenberger war für uns im fischlosen Aquaristik-Fachgeschäft, Abenteuer- und Fantasiewelten unter Wasser, sich die mit viel Deko ins Wohnzimmer zu setzen. Frau Ertel-Shirley, ist das etwas, das diese Erfinderin des Aquariums, das die französische Naturforscherin Jeanne Villepreux-Power seltsam gefunden hätte? Weil ihr ging es ja eigentlich mehr um die Forschung.
Vermutlich hätte sie sich ein bisschen gewundert, ja. vor allem, weil sie... Ich meine, sie hat ja damit begonnen, das Aquarium zu machen, indem sie das ins Meer gesetzt hat. Das war nochmal ein ganz anderer
Ansatz. Also die Technik müssen Sie mal erklären, wie ins Meer gesetzt.
Sie hat, um die Tiere zu beobachten, hat sie Käfige gebaut, bauen lassen, die sie aus Holz, die sie ins Wasser gehängt hat, damit die Tiere dort halt an einer Stelle gefangen waren und sie die intensiv beobachten kann, damit ihr nicht wegschwimmen.
Und was ihr besonders gefallen hat, war eine bestimmte Art von Oktopus.
Genau, der Papiernautilus.
Warum ausgerechnet dieses Unterwassertier?
Weil der hat schon Aristoteles beschäftigt, dieser Oktopus, weil das einer oder der letzte Oktopus eigentlich, der noch eine Schale hat. Und es wurde gerätselt, wie hat er diese Schale, warum hat er diese Schale? Und es wurde vermutet, dass der wie Einsiedlerkrebse sich diese Schalen einfach von unbewohnten Muscheln nimmt und darin wohnt. Es sind auch nur die Weibchen, die diese Schalen haben. Und Jean-Villepreux-Power konnte aber beweisen, dass diese Papiernautilus-Weibchen sich diese Schalen tatsächlich selber machen mit ihren Vorderarmen, wo Sekret rauskommt aus Drüsen. Und sich die selber bauen.
Also nichts mit Deko und Faszination für irgendwie schöne Gestalten einfach mal in Wohnraum stellen, sondern man hört raus, das ist ein Forschergeist, den diese Frau da vorangetrieben hat vor fast 200 Jahren. Jetzt haben Sie, Jeanne Villepreux-Power, die Ausstellung Power Cage, Experimentalraum Aquarium im Grunde gewidmet. Man hört ja vielleicht schon raus, was Sie an dieser Frau fasziniert. Ist es diese Forschung oder was ist es genau?
Genau, es ist diese Forschung und auch, dass sie einen neuen Weg eingeschlagen hat, weil sie war eigentlich Schneiderin. Also in Paris war sie Schneiderin, dann hat sie geheiratet und musste dann mit ihrem Mann nach Messina ziehen und war dann in Sizilien und hat dann begonnen, sich zu beschäftigen. Konnte halt auch ihren alten Beruf dort nicht wieder, also weiter ausführen und dann hat sie begonnen, die Küste zu bewandern und hat die Tiere- und Pflanzenwelt dort beobachtet, begonnen, die zu zeichnen und ist dann immer weiter ins Meer hineingegangen. Und mich fasziniert eben so dieser komplett autodidaktische Forschergeist und das durch Interesse wirklich auch so ein Tier wie ein Oktopus, das eben viele Forscher zu der Zeit nicht erforschen konnten. Also dieser Papiernautilus, warum baut er seine Schale, sie dem wirklich nachgehen wollte und genau.
Jetzt nochmal den Blick der Kunsthistorikerin, Frau Förschler. Wie war das denn damals? 1832 hat es ja angefangen, wenn man so will, mit ihrer Forschung. Was war so faszinierend an diesen Unterwassertieren, eben an dem Oktopus?
Der Oktopus gehört ja zu der Ordnung der Kraken und auch zu den Kopffüßlern ganz allgemein, zu der Klasse der Kopffüßler. Und um diese Kopffüßler gab es eben noch Mitte des 19. Jahrhunderts, also wenn Sie in Melvilles Moby Dick zum Beispiel reinschauen, waren die noch sehr, sehr mythenbehaftet, diese Kopffüßler. Also man stellte die sich vor wie riesengroße Unterwasserwesen, Seeungeheuer, die am Grund des Meeres lebten und sich dort Kämpfe mit den Walen lieferten, auch um die Nahrung. Und dieses Wesen war natürlich auch gefährlich für die einzelnen Seemänner, für den Walfang. Die konnten ganze Schiffe natürlich zum Kentern bringen. Das beschreibt eben noch Mitte des 19. Jahrhunderts, also auch nachdem Villepreux-Power diesen Cage erfunden hat, Melville. Und was eben da das Interessante ist, dass sich Villepreux-Power jetzt eigenständig daran macht, diese Tiere zu beobachten.
Vielleicht aus der Not heraus, denn Frauen auf den Schiffen Das galt als Unglück. Also sie konnte jetzt nicht sagen, ich werde Seefahrerin und ich fahre mit, sondern sie musste sich quasi vom Land aus irgendwie beteiligen, wenn sie an der Meereswelt fasziniert war. Ist das so die Motivation gewesen, diese Käfige zu bauen?
Ja, absolut. Also sie hatte natürlich auch keinen Zugang zu Bildungsinstitutionen, um da in einer Akademie oder in auch in einer Royal Society diese Tiere zu beobachten und sich auszutauschen. Also die Naturhistorikerinnen, die geforscht haben, das waren meistens Autodidakten. Aber was man sagen muss, im 19. Jahrhundert, die Aquarianer waren auch Autodidakten. Also die hatten sich in den Gentleman Societies zusammengeschlossen, um da eben auszuprobieren, wie man Fische halten konnte in Käfigen. Mhm. Und das war meistens Hobby, also Amateurwissen, das sie dann eben versuchten zu verbessern, um die Fische auch am Leben zu erhalten.
Das sind Sounds von der Klangkünstlerin Tomoko Sauvage, die morgen die Ausstellung Power Cage Experimentalraum Aquarium eröffnen wird. Und bei uns ist die Kuratorin Christina Ertl-Shirley, ebenfalls auch Klangkünstlerin übrigens. Was hören wir denn hier für eine Klanginstallation?
Also hier hört man Klänge von einer Aquarieninstallation natürlich, auch mit einem weiß eingefärbten Aquarium. Und dadurch, dass dieses Aquarium wasserweiß eingefärbt ist, fungiert es auch als Videoprojektionsfläche. Und diese Geräusche, die zu hören sind, also sind Bläschen, die durch Terrakotta aufsteigen. Und diese Bläschen sind mit Unterwassermikrofonen, mit Hydrofonen abgenommen, weil Tomoko Sauvage arbeitet schon seit vielen Jahren damit, wie sie Klang von Wasser aufnehmen kann. Und das macht sie auf verschiedenste Arten und Weisen. Und in diesem Fall widmet sie sich eben Wasser durch Terrakotta, um auch nach Sizilien zu gehen.
Das wollte ich gerade fragen. Genau. Was ist da jetzt die Verbindung zur Aquariumerfinderin Wilprü Power, weil die auch in Sizilien geforscht hat?
Genau, weil sie in Sizilien geforscht hat und auch in dieser Gegend, wo dieser Terrakotta ist, hat sie Meteoriten auch beobachtet, also Meteoritenregen. Genau, die hat nämlich drei, hat sie nämlich erlebt in ihrem Leben, was ich habe noch keinen einzigen erlebt. Genau, und dadurch war auch diese Verbindung, diese Beobachtung von den Meteoriten auch zusammenzubringen, indem sie ein Video auch in dieses weiße Aquarium projiziert und die Klänge von Wasser durch diesen Terrakotta dazu abzuspielen. Genau.
Frau Ertl-Shirley, wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen, über die Frage, wie sehr das Statussymbol war, solche sogenannten Wunderkammern damals, also so Aquarien zu haben, auszustellen bei sich zu Hause, im bürgerlichen Haushalt. Das waren im Grunde ja Schätze, die Reisen, die vorherigen vielleicht nachzeigten, aufbereiteten. Ging es darum, vielleicht wirklich so ein bisschen anzugeben früher und zu sagen, ich guck mal, was ich alles schon gemacht habe, sozusagen lange vor Instagram schon so eine Kultur des guck mal, wo ich war und was ich kann.
Also meine Vermutung wäre ja, ich bin aber auch nicht die Historikerin.
Dann holen wir die Historikerin noch rein. Silke Förster, wie sehen Sie das?
Ich würde auch eindeutig eine Verbindung sehen, und zwar von der Kunst- und Wunderkammer der frühen Neuzeit, also die natürlich eindeutig aus dem Adel kommt, beheimatet ist in herrschenden Schlössern und die dann diese Ästhetik auch des Nautilus und des Argonauten, also diese Gehäuse, die ja auch fester Bestandteil von Wunderkammern waren in der frühen Neuzeit und die dann diese Faszinationskraft eben auch noch hatten im 19. Jahrhundert, also die dann erforscht wurden. Und heute natürlich, wenn man auf Instagram guckt, findet man auch noch sehr, sehr viele Inszenierungen dieser Gehäuse. Also Bilder, wo die auf der Hand sind und im Hintergrund ist die Küstenlandschaft also als Fundstücke inszeniert. Also diese Faszination für die Ästhetik ist eindeutig erhalten geblieben und besteht noch.
Jetzt haben wir einen Teil der Ausstellung gerade gehört, eine Klanginstallation. Was gibt es noch Interessantes zu sehen, Frau Ertl-Shirley?
Zum Beispiel eben eine Wunderkammer, wenn wir gerade bei den Wunderkammern sind, von Uta Neumann. Sie ist Fotografin, aber sie hat so eine Wunderkammer gebaut, die sich mit Tinte von Tintenfischen beschäftigt, auf verschiedenste Arten und Weisen. Dann gibt es auch Billy Reuss, widmet sich auch dem Oktopus. Und zwar hat sie ein Video gemacht, wo sie sich vorstellt, wie Oktopusse unter Wasser sehen, wie die Welt wahrnehmen. Genau.
War es eigentlich eine bewusste Wahl, bewusst 15 Künstlerinnen 15 Frauen einzuladen, sich mit dem Thema die Erfindung des Aquariums auseinanderzusetzen.
Ja, also.
Das war so gewollt.
Ja, das war so gewollt.
Also. Weil oft gibt es wirklich viele männliche Perspektiven, wenn man an die Unterwasserwelt denkt, wenn man an Actionfilme denkt, wenn man, also oft ist es so, oder auch in der Literatur, auch früher schon, ist die Unterwasserwelt, also zumindest das, was man heute erinnert, es scheint ja auch vieles vergessen worden zu sein, es ist eher männliche Perspektiven, die so im Fokus noch stehen.
Ja, und ich wollte eben hier auch 15 Frauen einladen oder halt nur Künstlerinnen einladen, auch weil es ja um die Forscherin geht, weil die wirklich alle mit diesen, sind ja alles Auftragsarbeiten oder mit dieser Aufgabenstellung selber in ihrer künstlerischen Praxis wieder zu Forscherinnen werden. Also sie sind wirklich alle tiefer eingetaucht in das Thema, sind auch aus ihrer Komfortzone rausgegangen mit ihren Werken. Es ist total faszinierend. Also eben, es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an diese Salons, wo sich vielleicht nicht jeder gegenseitig übertrumpft, aber schon so, also es haben wirklich alle sehr verspielte neue Gegenstände gebaut.
Wie unterscheidet sich eigentlich die Beziehung zu Haustieren so? Also nicht der Klassiker jetzt, Hund oder Katze, sondern was ist eigentlich, wenn man zu Hause Fische beherbergt in einem Aquarium? Frage an Kunsthistorikerin Silke Förschler. Sie haben ein Buch zur Tier-Mensch-Beziehung im Wohnen geschrieben, Heimtier heißt das, herausgegeben. Wie ist das mit der Beziehung zu Fischen im heimischen Aquarium?
Also das Besondere am Aquarium ist ja, dass man eine uns eigentlich sehr fremde Lebenswelt, zu der wir nur bedingt und mit technischen Möglichkeiten Zugang haben, in seinen eigenen vier Wänden sozusagen beheimatet. Also dieses abgeschlossene System, dass man sich einen eigenen Ozean in die eigenen vier Wände holt, das ist natürlich die Herausforderung, dass dann auch alles, dieses Gleichgewicht am Leben zu erhalten, aus Fischen, Schnecken, Muscheln und Wasser und Pflanzen.
Es ist ja fast gottgleich. Da habe ich eine Welt geschaffen, wenn man so will, eine Unterwasserwelt. Ich bin jetzt natürlich auch in der Pflicht, ich stelle mir das ziemlich anstrengend vor, die ganze Zeit auf den pH-Wert des Wassers und so weiter zu achten. Aber gleichzeitig kreiere ich ein ganzes kleines Mini, ja nicht Universum, aber ein Mini-Örtchen.
Ja, man beheimatet es, man kann es vielleicht auch so ausdrücken und beobachtet es, ist fasziniert von dieser Atmosphäre, auch von der eigenen Ästhetik, die entsteht, wenn man sich diese Fische anguckt, die durchs Aquarium schwimmen. Also das ist ja auch diese beruhigende Wirkung, ja. Weshalb man Aquarien in Arztpraxen findet. In Zahnarztpraxen findet man die ja häufig oder auch in Restaurants, einfach weil es nochmal eine eigene Atmosphäre schafft in den eigenen vier Wänden im Innenraum.
Also diese Faszination für die Meereswelt, die der Mensch an sich hat, die kann er sich ein Stück weit nach Hause holen.
Genau.
Und das funktioniert.
Ja.
Auch die beruhigende Funktion. Wie ist das denn, wenn ich jetzt eben die Fische nicht nur zu Hause habe, sondern dann in ein großes Aquarium gehe, in ein Zoo, wo es vielleicht irgendwie Aquarien gibt, noch angeschlossen, eine Unterwasserwelt habe, wo ich vielleicht sogar, es gibt ja Konstrukte, wo man durchlaufen kann durch irgendwie Unterwasserwelten. Was macht das mit meiner Beziehung zu diesem Tier?
Also ich denke, da geht es nochmal stärker um die Ästhetik und um dieses Eintauchen in diese Lebenswelt. Obwohl wir natürlich an der Luft sind, wenn wir da mit dem Fahrstuhl beispielsweise durchfahren. Aber wir können da nochmal richtig in diesen Raum eintauchen.
Eintauchen und Teil davon sein, vielleicht mehr. So das Gefühl zumindest bekommen, wenn man jetzt nicht Taucher ist, wirklicher Taucher und auf dem Meeresboden gehen kann, dann zumindest so. Vielleicht abschließend auch nochmal an Christina Ertl-Shirley, die Klangkünstlerin, die auch bei uns noch ist. Würden Sie beide jetzt irgendwie sagen, Sie haben sich sehr damit beschäftigt, ist die Faszination für die Unterwasserwelt heutzutage wirklich noch so präsent wie eben vor ungefähr 200 Jahren, als das Aquarium erfunden worden ist? Da war es ja wirklich groß, dieser Boom. Oder ebbt das auch ab? Was ist so Ihr Eindruck?
Also ich habe das Gefühl, die Faszination ist noch sehr groß, weil die Technik anderes Eintauchen ermöglicht. Also es gehen ja sehr viele Leute tauchen, zum Beispiel, also ein ganz konkretes Eintauchen ins Wasser. Also ich glaube, da gibt es auch immer mehr Möglichkeiten. Und das Meer ist ja nach wie vor weniger erschlossen als der Weltall für uns. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Also da gibt es noch sehr viel zu entdecken und es ist deswegen ist das Meer auch so ein großartiger Imaginationsraum.
Wobei Meeresforschung ist das eine, es gibt immer Streitpunkte zum Beispiel zu Delfinarien und es kommt immer schnell der Punkt Tierquälerei oder nicht. Und das Gleiche könnte man sich jetzt auch im heimischen Aquarium fragen, das ist ja jetzt nicht wirklich der natürliche Lebensraum dieser Tiere, die in diesen kleinen Glaskästen zu halten. Also ist das zeitgemäß überhaupt noch?
Ja, das stimmt natürlich, aber jetzt nochmal aus der Perspektive des 19. gesprochen. Da war das die große tierfreundliche Errungenschaft, diese Aquarien, im Unterschied einfach zum einen Goldfisch im Glas, also der wirklich keinerlei Pflanzen oder auch Nahrung hat und wo man einfach nicht so eine geschlossene Lebenswelt hat. Von daher würde ich sagen, im Aquarium wird die einfach versucht nachzuahmen.
Und die Hoffnung, dass die Weite des Meeres dem Fisch nicht fehlen würde.
Ja.
Das ist ja, müssen wir mal sagen, egal wie groß das Aquarium ist, es ist begrenzt. Es ist eine Scheibe, die wir übrigens, wir drei sitzen ja auch fast in einer aquariumähnlichen Welt, dieses Radiostudios auch. Ein Glaskasten, das muss man sich ja auch nochmal vergegenwärtigen. Also wir können es uns vielleicht gerade vorstellen, wie es dem Fisch so geht. Kann man denn sagen, dass im Grunde das Bild, was wir so haben von den Tieren in den Aquarien, und die ja eher einseitige Begeisterung vielleicht eher so ja eine Form von auch Zerstörung von Natur ist, eine Form von falschem Umgang mit Natur ist.
Also das gab es schon im 19. Jahrhundert den Diskurs, dass die Küsten leer gefischt wurden für die Aquarien. Das ist das eine. Das andere ist aber, denke ich, dass man sich ja mit so einem Aquarium auch ein ökologisches System in das Heim holt und versucht, das eben immer am Leben zu erhalten, dass man so natürlich auch eine Beziehung aufbauen kann zu ökologischen Systemen und uns klar wird, dass das Meer eben auch als Ganzes so ein ökologisches System ist und dass Vermüllung im Aquarium natürlich nicht so gut ist und im Meer eben auch nicht.
Also, wer sich jetzt für die Ausstellung interessiert, Power Cage, Experimentalraum Aquarium, findet in Berlin-Schöneberg statt, im State Studio, ab dem 22. November bis zum 7. Dezember. Und aufgepasst, Eintritt ist sogar frei. Das war es mit dem Kompressor-Spezial zur Faszination Aquarium. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, gerne an andere popkulturinteressierte Menschen empfehlen, gerne den Kompressor-Podcast abonnieren. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt.